Willkommen bei Monkey Expedition, dem Podcast über Coaching, Achtsamkeit und andere Katastrophen mit Felix Bundschuh und Sascha Voss.
Hallo Sascha!
Hallo lieber Felix!
Hallo da draußen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Zu einer neuen Folge Monkey Expedition.
Ja. Hier ist der Monkey Expedition Podcast.
Falls ihr random irgendwas angemacht habt, genau, wisst ihr jetzt. Also falls ihr auf Shuffle stehen habt oder so, dann wisst ihr jetzt,
genau,
was on air ist, live. Live on air.
Live on air, falls ihr gerade ach, wir erzählen doch jetzt hier echt Quatsch. Heute geht's um Bücher.
Boah.
So. Jetzt habe ich
okay,
hier.
Boah, das ist heftig.
Das war
wissen
heftig,
die ne? eigentlich auch alle schon? Wissen die eigentlich auch alle schon? Aber naja, gut, okay, für mich war es jetzt heftig. Aber es wissen ja alle Menschen, die schon angeklickt haben, worum es geht, weil wir haben ja den Titel festgelegt. Aber ja, es geht heute um Bücher.
Vielleicht gebe ich dem ja noch einen ganz anderen Titel.
Boah, das wäre was.
Das wäre aber verrückt.
Ja, verwahren wir uns mal auf. Kommt auf unsere Ideenliste neben dem 24-Stunden-Podcast. So. Ja, Felix, du möchtest was sagen?
Ja, bist du jemand, der viel liest?
Ich wusste, dass du das fragst.
Gut, dann entschuldige ich das bitte.
Ja, möchte ich auf gar keinen Fall beantworten, diese Frage, also unverschämt. Nee, ich wusste, dass du das fragst, weil ich war ganz, ganz lange kein Leser. Also ich habe mich nicht mit Büchern beschäftigt, also weder irgendwelche tollen Romane, Science-Fiction-Schinken über 3000 Seiten oder irgendwie sowas oder also geschweige denn Sach- oder Fachbücher oder sowas. Null, 0,0. Mal hier und da in meinem Leben vielleicht 3-4 Bücher zusammengekriegt. Und dann kam die Coaching-Ausbildung mit der Literaturliste, mit den Must-Haves. Ja, und dann ging es los.
Damit hast du angefangen zu lesen?
Ja.
Wow,
ja.
Krass. Okay.
Ja.
Also heißt.
Also ich konnte schon vorher lesen, aber ich habe halt eben keine Bücher gelesen jetzt, ne? Also so, ja.
Ja, okay. Aber heißt. Ach, krass. Dann hast du. Wusstest du überhaupt, was Coaching und sowas alles ist? Also. Ja, nein, weil.
Ja,
also
auch das ist eine. Ja,
oder? Nee, also bei mir war das definitiv so, dass ich irgendwann entdeckt habe, ach krass, es gibt Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und habe angefangen, die zu lesen und da dachte ich, es gibt eins und dann gab es auf einmal 2 und 3 und 4 und jetzt nicht konkret Coaching-Bücher und jetzt auch nicht so hochwissenschaftlich oder sowas, aber halt einfach Leute, die sich damit beschäftigt haben, wie sie leben und wie man leben könnte und wie man sein Leben gestaltet und ich habe da alles weggelesen.
Ja, nee, das war bei mir nicht so. Also hier sind schon eine Menge Bücher gewesen vor meiner Ausbildung. Und Sarah hat sich auch aufgrund ihrer Yoga-Ausbildungen ja eben auch ganz genau, wie du gerade sagtest, auch mit Dingen beschäftigt, was also Persönlichkeitsentwicklung angeht und auch so die Yoga-Philosophie. Und da gibt es auch ganz viele Schnittstellen. Und sie hat mir dann auch immer mal wieder so ein Buch zugeschoben und sagte, hier, auch das wäre was für dich oder das ist auch gut für dich, das musst du auch mal lesen. Und bin dann auch hier und da mit, wie ich ja schon sagte, auch mit Büchern in Kontakt gekommen. Aber dass ich tatsächlich so von mir aus diesen Impuls hatte, also ich möchte jetzt heute Abend gerne weiterlesen. So, ich möchte dieses Buch, möchte ich gerne weiterlesen, weil das hat mich irgendwie in den Bann gezogen. Das hatte ich vorher nicht so wirklich,
ja, okay.
Weil ich wahrscheinlich nicht wollte oder keine Ahnung warum. Also das habe ich jetzt auch nicht hinterfragt. Aber es fing dann eben das, was du gerade beschrieben hast, dieses Phänomen, das war dann bei mir auch schon so, dass ich quasi gar nicht mehr aufhören konnte, neue Bücher zu kaufen und mir zu leihen und mir zuzulegen und immer weiter,
ja.
Dass ich da eigentlich gar nicht mehr hinterherkam mit dem Lesen. Und das ist schon irgendwie auch so eine Kehrtwende gewesen tatsächlich.
Liest du alle Bücher zu Ende, die du anfängst? Du bist so einer, ne?
Nee, ich lese sie nicht zu Ende, wenn ich sie angefangen habe. Also nicht unbedingt. Also ich habe hier ein Buch, das habe ich auch, das habe ich auch, ich meine, ich kann es dir zeigen, aber die anderen haben natürlich wieder nichts davon, die nur zuhören. Hier siehst du ja, da ist dann quasi, hier ist dann Schluss ab
Naja.
der Hälfte.
Also jetzt, das muss man, jetzt hast du das gezeigt, da sind halt Post-its drin.
Drei
Im
Millionen.
ersten Drittel des Buches würde ich sagen, 3 Millionen Post-its und danach
Ja.
nichts.
Leere. Einfach Leere. Wie so eine Wüste, so eine einsame Straße. Da ist einfach nix. Lese ich nicht durch. Also so wie, ich habe so aktuell 3, 4, vielleicht sogar 5, wo ich dann immer, wo ich da zwischendurch mal reingucke. Aber ich hatte das am Anfang auch so, diesen Druck und auch so diesen Zwang quasi auf der Seite 1 anzufangen und einfach durchziehen, so, ne? Das habe ich dann irgendwann für mich gemerkt, dass je nach Buch ist das gar nicht so cool. Da habe ich dann angefangen, in die Kapitel zu schauen, um zu gucken, interessiert mich das? Nö, ach, ich gehe mal weiter. Wenn es nicht zusammenhängend ist also in der Form, dann funktioniert das schon ganz gut. Nee, also ich muss es nicht so
Okay.
stringent durchlesen.
Ich
Ja.
habe ja immer möglichst viele Bücher, die ich gleichzeitig lese,
Ja.
die ganz parallel laufen. Also so, also 5 bis 8 sind das eigentlich immer.
5 bis 8, die parallel laufen, bedeutet also, du liest parallel. Also morgens liest du da mal und dann liest du mal
Ja,
da
und
und
dann mal auch,
abends.
also das ist, ich fange halt, das Problem ist, bei mir ist das immer so die Devise, neu ist immer besser. Das heißt, wenn ich ein neues Buch habe, fange ich auf jeden Fall das an
Ja.
zu lesen, komme, was wolle.
Ja.
Und weil neu
Das habe
halt
ich
eben auch
auch.
so gut ist, kaufe ich halt auch viele Bücher und so, das hat jetzt kein System oder so, ne? Das ist halt, ich glaube, das ist auch sehr im Sinne der Achtsamkeit, ist das halt auch alles nicht cool, was ich da mache. Ich würde das jetzt auch nicht jedem empfehlen. Löst bei mir auch eher viel Druck aus, weil ich die ganze Zeit denke, ich muss noch so viele Bücher zu Ende lesen. Ist aber manchmal auch ganz geil, weil manchmal habe ich dann so eine Phase, da lese ich in einer Woche 3 oder 4 Bücher zu Ende. Und das fühlt sich dann, also weil die halt schon über Monate quasi sich dahin entwickelt haben, dass ich sie Stück für Stück zu Ende lese. Und dann zufällig ist es dann halt mal
Ja.
so weit. Und dann fühlt sich das aber so an, als hätte ich in dieser Woche 4 Bücher gelesen.
Ah ja, okay. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, 5 bis 8 Bücher, wenn du sagst 5 bis 8 Bücher, das löst in mir auch schon irgendwie Stress aus.
Es fühlt
Fünf
sich
bis
nicht
acht ist
cool an, nicht zu
schon.
sein.
Nee, ja. Also ich habe gerade schon gedacht, so ja, 3, 4, also ich meine, das ist ja mal bei vielen Menschen unterschiedlich. Und weil ich jetzt auch nicht so der Erfahrenste bin, was so das Literaturbusiness angeht, kann es natürlich auch sein, dass es ganz normal ist, dass man so 5 bis 8 Bücher auf dem Tisch liegen hat. Weiß ich ja nicht.
Ja.
Ist das? Würdest du sagen, das ist
Ich
normal
kenne
oder
viele
würdest du eher
Leute, die
sagen,
jetzt so, bei denen das so ist. Ja.
ja. In deinen Literaturkreisen oder bei den Freunden auch. Und
Ja, ich weiß nicht, auf welche Literaturkreise du dich jetzt beziehst, aber ja. Ja, wohl, ja, doch, das
ja.
könnte man schon wahrscheinlich so. Ich kenne schon viele Leute, die entweder Autoren, Autorin sind oder Literaturwissenschaft studiert haben oder ja.
Ja, siehst du? Siehst du?
Ja,
Ja.
okay.
Ja. Und jetzt gebe ich die Frage mal zurück, ne? Also hört man ja schon raus, also höre ich ja raus, dass du schon, also wer 5 bis 8 Bücher parallel liest, der muss ja schon lange dabei sein.
Aber man kann,
Also
muss es halt auch mal
wie.
so sehen, ich habe halt auch einfach teilweise mal 2 Wochen lang 5 bis 8 Bücher angefangen, irgendwo auf dem Tisch rumliegen. Also,
Ach
ich,
so,
weißt du,
okay.
das,
Ja, okay. Ja.
ich lese ja
Aber
jetzt
wie war
nicht
es
zwingend
denn?
jeden Tag. Ich habe
Okay.
als Kind gerne gelesen, ich habe als Kind, glaube ich, ganz gerne gelesen, hatte da aber auch immer so Phasen. Als Jugendlicher teilweise auch, hatte da auch aber immer so Phasen. Und dann als Erwachsener, als ich angefangen habe zu arbeiten, war das bei mir, glaube ich, auf einmal komplett weg.
Ah, okay.
Da war also, glaube ich, könnte gut sein, dass ich da über Jahre mal auch kein einziges Buch gelesen habe. Und dann habe ich, weil früher habe ich dann halt so als Jugendlicher oder als Kind habe ich dann halt so Romane halt gelesen, ne? Und dann habe ich irgendwann halt
Ja.
die Kategorie Sachbuch und ja, Autobiografien und so, ja, solche Dinge entdeckt, wo Menschen halt einfach aus ihrem Leben erzählen und anhand ihrer persönlichen Biografie irgendwas erklären. Ob das jetzt was Politisches ist, ob das was Philosophisches ist, etc. Und das habe ich dann aufgesogen.
Der Punkt Arbeit, ist das da so, ist es dann da auch an dieser Stelle so dann einfach der, also dem Zeit- und Energiemangel geschuldet gewesen oder wo? Woran würdest du das festmachen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte definitiv ein ungesundes Verhältnis sehr lange zum Thema Arbeit und wie ich auch damit umgegangen bin. Also ich habe einfach sehr, sehr viel gearbeitet und war sehr stressig unterwegs und hatte da, ich will nicht sagen, ich habe mir das dann halt so aktiv so gesagt, dass das dann halt auch so sein muss. Aber für mich war dann immer so viel Arbeiten, schlechte Ernährung, schlechte Unterhaltung, schlechte Angewohnheiten, die per se einzeln, die ich immer noch gerne mache. Ich gucke immer noch gerne Trash im Fernsehen, ich gucke immer noch gerne irgendein Bullshit einfach so. Und ich esse auch gerne weiterhin Junkfood, aber das war halt so, dass das war das, wo ich dachte, das ist das Einzige, wofür ich noch Energie habe, nachdem ich aufgehört habe zu arbeiten. Das stimmte aber, also rückblickend muss ich sagen, das raubt einem ja auch sehr viel Energie und also Sport und gesunde Ernährung und Bücher können ja einem auch Energie geben, punktuell zumindest.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich frage dich das, weil ich das für mich auch erkannt habe, dass ich, als ich dann für mich diese Tonnen an Büchern für mich gefunden und bestellt habe auch, dass ich gemerkt habe, boah, mir fehlt echt total viel Zeit, um das einfach zu lesen. Und das auch ein Punkt war, glaube ich, ich bin davon wahrscheinlich sogar sehr überzeugt, dass das auch mit ein Faktor war, dass ich generell mich hinterfragt habe, okay, wie möchte ich überhaupt arbeiten? Wie möchte ich meinen Tag und meine Woche überhaupt verleben? So, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich so was Grundlegendes wie ein Buch lesen irgendwie immer vertagen muss, so weil muss ich ja vielleicht nicht, ich bin ja Gestalter, ne? Aber wenn ich tatsächlich dann zum Beispiel so wie heute, war ich über 10 Stunden, war ich auf der Arbeit, so. Da ist dann, hab ich jetzt vor unserer Aufnahme, habe ich gerade noch schon ein bisschen was gegessen, dann machen wir jetzt hier die Aufnahme und dann gehe ich duschen und dann ist mein Energielevel und auch meine Konzentrationsfähigkeit einfach auf dem niedrigsten Niveau des heutigen Tages und dann nehme ich mir nicht das Buch, was mich vielleicht noch mal ein bisschen fordert, obwohl ich es eigentlich gerne lesen möchte.
Ja.
Und da habe ich auch schon gemerkt, so, dass ich gerne eigentlich so meine Zeit dann doch gerne mit anderen Aktivitäten gerne gestalten möchte. Und wenn es nur eben mehr Lesen ist am Ende.
Ja. Ich habe tatsächlich damals, als ich dann angefangen habe, wieder viel zu lesen, und ich habe ja trotzdem einfach weiter, ich habe ja dann nicht aufgehört zu arbeiten, aber ich habe mich so ein bisschen ausgetrickst. Ich bin dann morgens aufgestanden und habe vor der Arbeit gelesen.
Ah, okay.
Weil dann, ich fand das irgendwie cool, da hatte ich halt so eine, da ist es ruhig, da ist es still. Und das muss ja auch nicht lang sein, ne? Das kann ja auch mal 20 Minuten oder sowas sein. Aber da hatte ich halt die Aufmerksamkeit dafür und da habe ich das dann halt gemacht. Und das hat sich irgendwie cool angefühlt.
Ja. Ja, diese Ruhe morgens, die finde ich, also die genieße ich auch immer. Vielleicht könnte ich das mal mit reinnehmen, weil ich auch tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich eher aufstehe, als ich aufstehen müsste. Einfach, weil ich das so mag morgens. Ja. Ne? Also es ist alles so ruhig und ich trinke mein Glas Wasser und bin da erstmal noch für mich in so einem ruhigen Moment. Ne? Und Thema Journal, ne, war ja dann irgendwie auch mal in einer unserer Folgen Thema, dass du gesagt hast, okay, es macht auch an verschiedenen Stellen viel Sinn, dann auch mal morgens was zu verfassen. Aber letztendlich ist es ja auch immer so eine individuelle Frage, wie das Ganze zu bewerten ist. Ich möchte jetzt zum Beispiel auch nicht, dass darum gestalten oder drumherum gestalten, sage ich jetzt mal, sondern ich hätte gerne einfach pauschal etwas mehr Zeit und Energie für die Dinge, die mich so wirklich interessieren. Ich glaube, dass da einfach für mich klar geworden ist durch diese Literatur, die ich hier gelesen habe oder noch lesen möchte, Da ist ja auch Inhalt, also da passiert ja auch was. Es ist ja nicht nur so, wir reden jetzt nicht nur vom Lesen an sich, sondern ich lese ja Dinge, die ganz viel mit mir machen im besten Fall. Und dass ich mich dann natürlich mit den Inhalten beschäftige und natürlich dann auch mein eigenes Verhalten, mein Umfeld, meine Haltung und meine Sicht auf die Dinge dann dementsprechend auch nochmal reflektiere. Und ja, wahrscheinlich ist das so dem gesamten Veränderungsprozess gerade so geschuldet, dass ich einfach sage, ich würde eigentlich jetzt am liebsten den ganzen Tag nur damit verbringen und lesen.
Ja.
Ja.
Was ist denn so ein Buch, was hat denn dich bewegt?
Also so im Bezug auf Coaching und den Ansatz und die Haltung, die zu Beginn unserer Ausbildung halt ein Riesenthema war, ist ein Buch von Kurt Richter so ein Meilenstein gewesen für mich. Das Buch nennt sich Coaching als kreativer Prozess. Da ist wirklich von Anfang bis Ende im Groben erstmal alles beschrieben, wie Kurt Richter selbst Coaching definiert, welche Grundhaltung es voraussetzt, also die Dinge, über die wir schon so oft gesprochen haben, auch im Podcast, die Haltung, die eigene Haltung und die Sicht auf die Dinge. Das war wirklich für mich so ein Game Changer, weil das wirklich nicht so stumpf beschrieben ist, sondern wirklich mit coolen Beispielen und auch nochmal mit praktischen Beispielen. Das habe ich wirklich innerhalb von einer Woche durchgelesen. Und dann von Noni Höfner, ich weiß gar nicht, kennst du Noni Höfner?
Nee.
Zufällig? Die hat ein Institut zum provokativen Ansatz im Coaching und die hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt denn da, glauben Sie ja nicht, wer Sie sind. Und da geht es um den provokativen Ansatz in der Coaching-Praxis.
Ja.
Und da habe ich mein Buchreport für die Ausbildung drüber geschrieben und das ist sehr, sehr spannend, da mal ja, zu lesen, wie wertschätzend eine gezielte Provokation sein kann,
ja.
So im Coaching-Prozess. Das waren so zwei Bücher, die so herausstechen bei mir. Die haben mich also sehr, ja, so sehr geprägt und auch beeinflusst in meiner Definierung, wie ich Coaching für mich ja, handhaben möchte und betrachten möchte, wahrscheinlich.
Ah, okay. Ja, spannend.
Ja. Ja, ja, und das sind, habe ich ja gerade schon gesagt, wir hatten so eine Literaturliste, da waren dann Must-Haves drauf, über die wir dann halt eben auch gesprochen haben. Also da war schon die Voraussetzung die oder auch schon die Botschaft, besorgt euch die, das ist ein Teil und Fundament unserer Ausbildung. Es wäre schon ganz cool, wenn ihr das zumindest mal gelesen habt. Und dann waren da natürlich noch einige mehr drauf. Und da lag es dann einfach frei, für sich selbst zu entscheiden, auf ja, welcher Schwerpunkt interessiert mich, wo möchte ich ein bisschen mehr hingucken. Und da konnte dann jeder und jede selbst entscheiden, was er dann da noch sich vielleicht noch mit draufpackt. Und das war ganz hilfreich. So ganz besonders für jemanden wie mich, der jetzt nicht so, ja, wie gesagt, nicht so unterwegs war, was so Bücher und Leseprozesse anging und so. Ja. Wie war es denn bei dir? Du hast gesagt, du hast vor der Ausbildung tatsächlich schon dich angefangen, mit bestimmter Literatur auseinanderzusetzen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging. Wie ging es dann so weiter?
Ja, also das waren dann gar nicht so konkret so Bücher, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt Fachliteratur für Coaches oder sowas, sondern mich haben halt dann einfach so bestimmte Themen interessiert und also die Menschen dahinter. Also ein Beispiel, was ich mal nennen möchte, was ich lange, bevor ich damit angefangen habe, also mich selbst für Coaching zu interessieren, gelesen habe, ist ein Buch von Rich Roll mit dem Namen Running Ultra, glaube ich. Ja, also Rich Roll, muss man sagen, ist ein Ultramarathonläufer. Er definiert Ultramarathon als alles, was länger als 70 Meilen ist, also circa 100 Kilometer oder sowas. Da fängt es bei ihm an, spannend zu werden. Und er ist einer der ersten offen vegan lebenden Läufer und war wenige Jahre zuvor, als er angefangen hat, mit Ultramarathon zu laufen, schwer übergewichtig, Alkoholiker und heroinabhängig. Und also maximaler Lebenswandel Und solche Geschichten haben mich halt begeistert. So, was geht bei jemandem vor, der mit 45 Jahren da sitzt oder ich weiß, vielleicht war er auch 40, irgendwie sowas, und ist am absoluten Ende und per Definition, also wenn du jemandem sagen würdest, wenn du jemanden beschreiben würdest, du würdest sagen, der hat maximales Übergewicht, der ist heroinabhängig und der ist Alkoholiker, der denkst du doch irgendwie, der kriegt die Kurve niemals mehr, niemals mehr. Und dann geht der hin und wird als erstes die Drogen los, wird als zweites den Alkohol los. Dann hatte er nochmal irgendwie so einen richtigen, ist er nochmal so richtig tief ins Fressen halt reingefallen. Und dann ist er halt komplett vegan geworden, super gesund und hat angefangen Sport zu machen und macht Läufe, die fangen an bei 70 Meilen. Also nur mal so als für die NichtläuferInnen da draußen. Also ein Marathon hat 40 Kilometer. Und da würde ich sagen, die meisten Menschen auf der Welt sind nicht in der Lage dazu, einen Marathon zu laufen. Und das ist halt mal eben das Dreifache oder sowas, was er da halt nennt. Und das war was, das hat mich einfach begeistert. Was geht bei diesem Menschen im Kopf vor und was ist seine Motivation? Und da habe ich halt ganz, ganz viel gelesen. Was mich auch, ist auch noch gar nicht, also ist ein paar Jahre alt her, deutsche Autorin, ganz bekannt, Margarete Stokowski, Untenrum frei, weil halt einfach, also das, da ist so ein wahnsinnig wichtiges politisches, feministisches Buch und dazu halt aber einfach so diese biografische Geschichte einfach, was es dann halt auch für mich so greifbar macht und für sowas konnte ich mich halt einfach begeistern. Sowas habe ich einfach weggezogen und ganz, ganz viel durchgelernt. Und zwar also über mich selber so, aber natürlich auch über andere Menschen und auch jetzt natürlich jetzt in dem Fall über Margarete Stokowski als Person, aber natürlich auch über Personengruppen dadurch halt auch.
Ja, genau, ja. Ja, das Buch habe ich auch gelesen, als wir im Urlaub waren. Letztens, das habe ich auch, ich weiß es gar nicht, also das war gefühlt auch ein Nachmittag oder ein Abend. Also das habe ich auch dann irgendwie unterm Apfelbaum ganz entspannt angefangen zu lesen und dann sind wir rübergegangen zum Essen und dann war's drin halt so, ne? Und Sarah hat es, glaube ich, einen Tag vorher gelesen und das war tatsächlich auch, wie du es gerade beschrieben hast, auch nochmal wirklich so ein Anlass, über so einzelne Sachen wirklich ganz konkret auch nochmal drüber nachzudenken und auch dann nochmal in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, dass nämlich eben genau, also das, was du gerade beschrieben hast, so diesen Unterschied gemacht hat, die Tatsachen, so die einem oder mir partiell auch wirklich klar und bewusst sind, aber dann halt eben verbunden mit so einer Biografie, mit einer Geschichte, die dahinter einfach steckt, mit einer persönlichen Geschichte, hat einfach nochmal einen ganz anderen Charakter und macht was ganz anderes mit dir, als wenn du irgendwie Statistiken oder Faktenlagen oder was auch immer einfach für dich erliest. Fand ich auch spannend, das Buch, ja. Ich habe hier noch zwei, drei Bücher stehen von Petra Bock. Kennst du die Mindfuck-Reihe von der zufällig?
Nee.
Das ist nämlich auch so ein Teil, die hat auch angefangen mit, ich weiß es gar nicht, also ich glaube, das Buch hieß einfach nur Mindfuck. Da ging es nämlich auch um Selbstsabotage und Prozesse, die viel verhindern oder die halt eben vielleicht auch dafür sorgen, dass wir heroin- und alkoholabhängig werden und die aber auch unter Umständen dann wieder dafür sorgen können, diese eigenen Prozesse, dass wir unser Leben halt eben doch nochmal verändern oder verändern können. So. Und die hat dann auch für den Bereich Coaching und auch Job dann nochmal Bücher geschrieben. Und das Coole ist halt eben, dass es nicht nur ein reines Buch ist, sondern da sind ganz viele Kapitel mit Reflexionsfragen und mit so kleinen Aufgaben und Tools mit dabei. Und das ist für jemanden, für einen Menschen, der merkt, okay, es gibt ein Thema im Leben, aber ich habe jetzt vielleicht noch nicht so diesen Mut oder was auch immer es benötigt, um in den Kontakt zu treten mit einem Coach, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich glaube, dass so ein Buch eine ganz gute Möglichkeit bieten kann, schon mal an einer anderen Stelle mit sich selbst in den Kontakt zu kommen, um das mal so abzuklopfen, was ist da eigentlich so Thema. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, das ist total lange her, dass ich diese Bücher gelesen habe. Da war ich auch noch nicht in der Coaching-Ausbildung. Dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte die oder ich beantworte die jetzt gerade gar nicht, aber ich habe sie mir zumindest schon mal gestellt, weil sie da halt eben stehen. Und da habe ich gemerkt, dass das schon was gemacht hat. Und ich glaube, dass solche Bücher ganz gut oder ein niederschwelliges Angebot sein können, um selbst mit sich in den Kontakt zu kommen. Veit Lindau zum Beispiel oder seine Frau, die machen ja auch ähnliche Geschichten. Das ähnelt sich ja irgendwann auch maßgeblich, würde ich jetzt mal behaupten, im Kern schon ist es dann ähnlich. Aber es ist total spannend, sich dann mit so einem Buch mal eben auf die Reise zu machen, wenn ich für mich selbst vielleicht noch eine Hürde sehe oder eine Blockade sehe, ein Erstgespräch mit einem fremden Menschen zu vereinbaren, so an der Stelle.
Ja, also ich muss auch sagen, das ist ja halt auch oft so eine Kritik, wenn dann Leute dann hinkommen und in die Social-Media-Kommentarspalte rotzen und sagen, das gab es ja schon 3000 Mal. Ja, häufig ist es halt so, dass gewisse Dinge sich natürlich wiederholen und deswegen finde ich dann halt aber auch oft die persönliche Geschichte dann auch nochmal sehr spannend daran. Ja. Und es ist ja bei solchen Themen, es ist ja auch so eine sehr persönliche Sache, so, ne? Also wem man dabei jetzt auch mal zuhört. Und wenn ein Veit Lindau jemanden erreicht mit, ich glaube, der macht das mit diesen Schattenwelten, sagt er immer, ne? Ist das der?
Ja, ich glaube, genau. Ja.
Und ich würde es Persönlichkeitsteile nennen, so, weißt du, so, aber da, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Wenn er damit jemanden erreicht, dass jemandem hilft, der mit dem Begriff Persönlichkeitsteile nichts anfangen kann oder sowas, weißt du, dann ist das doch geil. Ist doch super, so, ja, ne, voll, wenn er damit einem hilft. Ja. Thema niedrigschwelliges Einstiegsbuch, ganz brandaktuell, ich habe es die Tage auch schon mal auf meinem Instagram-Account geteilt, ist das Buch von Curse, dem Rapper Curse, der ja auch systemischer Coach ist und auch echt viel anbietet mittlerweile in dem Bereich. Und das Buch besteht eigentlich nur aus Fragen. Es sind irgendwie 200 Fragen oder 199, glaube ich. Ich glaube, so heißt das Buch auch.
Ja, ja, ich glaube.
Und ich habe da auch, ich habe mir das zum Geburtstag gewünscht und habe das dann auch bekommen und dachte dann so, ja, ey, keine Ahnung, was du gerade auch sagst, das gibt's ja auch alles schon, der wird mir jetzt halt auch keine neuen Fragen stellen und keine Ahnung was. Aber irgendwie hat dieses Buch auch was mit mir gemacht. Also und auch diese Fragen nochmal durchzugehen. Selbst als jemand, der, weiß nicht, die halbe Woche sich nur mit solchen Fragen halt auch beschäftigt, bei sich und bei anderen, hat das dann auch nochmal was bewegt. Und das finde ich dann doch immer wieder faszinierend, weil es ist dann doch, es ist ein anderer Ton, es hat eine andere Tonalität so. Es hat einen anderen Aufbau als andere Bücher. Er hat die Welt nicht neu erfunden da drin.
Ja.
Definitiv nicht. Aber er hat es nochmal anders aufbereitet. Er erzählt zwischendurch auch über ein paar Seiten so ein paar Storys aus seinem Leben und hat mich abgeholt, muss ich sagen. Ich mache sowas dann auch gerne.
Ja, und letztendlich das, was du beschreibst, ist ja auch letztendlich die Grundlage für all das, was wir tun. Also sonst, also ich meine, ey, sonst könnten wir uns den Podcast schenken, sonst könnten wir uns das Business schenken, könnten uns das Coaching schenken, weil wenn es das schon gibt, okay. Aber unser USP, deins und meins, das ist ja so höchst individuell. Und da sind wir ja im Bereich des Personal Branding so. Also Felix, so du, wie du das halt anbietest, wie gesagt, die Dinge, die du beschrieben hast, so auch, als wir über Materialien gesprochen haben und ich das Material von dir bekommen habe, ja, das kannte ich auch. Aber es war ja deins.
Ja.
Also und das hat ja, also das, was du gerade beschreibst, das hat was mit mir gemacht, ist ja bei mir auch der Fall gewesen, weil wir irgendwie, weil ich einen Bezug zu dir habe und der ist ja auch wieder höchst individuell und der ist ja auch wieder allein dadurch geprägt, dass ich bin, wie ich bin und dass du bist, wie du bist. Und
ja, absolut, deswegen, aber es ist doch, man kennt das doch sein ganzes Leben lang schon irgendwie. Irgendwelche Leute gehen an die Uni und lernen Mathematik auf Lehramt, ja, und dann kommen die alle mit mehr oder weniger demselben Wissen irgendwann an eine Schule und versuchen das zu vermitteln. So. Und ich kapiere das halt bei dem einen besser und du bei dem anderen. Oder gar nicht. Oder keine, also so, aber
oder es, gar nicht, wollte gerade sagen. Also eher so.
Ja, aber vielleicht hast du auch einfach nur den falschen Lehrer oder die falsche Lehrerin für dich gehabt, weil das dann doch irgendwie was, also weil diese Kommunikation ja dann halt auf was sehr Persönliches zurückgeht. Und die haben alle dieselbe Ausbildung, aber irgendwie erreichen die einen Leute die einen und die anderen, keine Ahnung. Und dann, also,
ja, ja.
Ey, und wenn du dich gar nicht mit dir selber beschäftigen willst, dann lässt es halt bleiben. Wenn du schon alles weißt. Stimmt. Also dann ist es
halt
so.
Ja, eben. Ja, und ich glaube auch, dass das dann einfach einen riesen Unterschied machen kann, so banal und absurd das auch klingt. Aber wenn, wenn dann jemand sagt, okay, ich schreibe jetzt ein Buch mit 199 Fragen, dann fängt das ja schon damit an, sich selbst die Frage zu stellen, mit welcher Frage fange ich an und mit welcher Frage höre ich auf.
Ja.
Und so, das alleine schon, ne, ist ja total, also das würde mich schon total interessieren. Also diese Frage interessiert mich ja schon so sehr, dass ich sagen würde, boah, ich glaube alleine, um mit das selbst zu beantworten, womit fängt er an und womit hört er auf, ist es, lohnt es sich schon mal in das Buch reinzuschauen.
Ja.
Und letztendlich hat das dann einfach auch seine Daseinsberechtigung. Und das muss es auch irgendwie haben. Und wie du halt sagst, also den einen holt es ab und den anderen nicht und umgekehrt aber auch. Und von daher finde ich das total spannend, auch, ich sag mal, gleiche Themen immer wieder auch gern anders verpackt zu lesen, mit einer persönlichen Note und auch mit einer Ausdrucksweise, die dann halt eben einfach, wie gesagt, höchst individuell ist, weil unsere Persönlichkeit da einfach eine Rolle spielt, wenn wir nicht stumpf irgendwas abschreiben oder so sachlich und förmlich wie möglich wirken wollen,
ja.
Dann kann das auch eine total große und gute Chance sein, Menschen mit Themen in Verbindung zu bringen. Und dann sind wir vielleicht beim Thema Schule und Lehren, also in Verbindung zu kommen und was zu vermitteln, was auf so einer sachlichen Ebene vielleicht sonst eher schwierig wäre. Und da irgendwo was zu durchbrechen und zu sagen, ja, hier, also das ist jetzt mein Teil und das gebe ich mit rein, ne, von meiner Persönlichkeit und von meinem Sein.
Ja.
Und das finde ich halt total spannend, weil halt eben Curse und auch Veit Lindau, das sind halt eben auch so in dem Bereich wirklich Menschen mit so einer ganz speziellen, bestimmten Aura und Ausstrahlung. So. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz anders. Aber es ist halt spannend, das mal so zu betrachten, so zu beleuchten.
Ja. Ich würde eine kleine Anmerkung, nee, nicht Anmerkung, ich würde ein Buch gerne noch kurz erwähnen, das nicht so bekannt ist und das du wahrscheinlich auch noch nicht kennst. Die deutsche Übersetzung ist dieses Jahr erschienen, glaube ich. Und zwar heißt das Buch Lieben und Wut, der Weg zur Befreiung durch Zorn. Und das ist geschrieben von Lama Rod Owens. Und Lama Rod Owens ist ein buddhistischer Lehrer. Und zwar ist er ein schwarzer, queerer Mann, der in den Südstaaten der Vereinigten Staaten lebt, oder ich weiß nicht, ob er noch da lebt, aber dort auf jeden Fall aufgewachsen ist. Und einen Weg finden wollte, wie er mit natürlich einerseits Diskriminierung und Rassismus umgehen kann als Betroffener und wie er aus Wut, die er halt auch als wichtig sieht, politischer Wut, Produktivität erlangen kann. Also nicht Produktivität im Sinne von Arbeitsproduktivität, sondern wie er was Produktives für sich selbst und die Gesellschaft daraus ableiten kann, anstelle einfach ein wütender, damals noch junger Mann zu sein, was ja was ganz Normales ist, wenn du, ne, du wirst diskriminiert, du erfährst Rassismus, du wirst wütend, du musst irgendwo hin mit dieser Wut und findest häufig halt den Weg zur Gewalt oder zur Frustration oder halt Gewalt gegen dich selber oder was auch immer. Und so ist er halt in diesen Buddhismus gekommen. Und was mich am meisten an ihm fasziniert hat, und das ist ja halt immer so das, was ich ja gerade meinte, dass mir dann halt auch einfach so der Weg der Leute und was die so sich so denken, so Freude macht, das halt zu erfahren. Was mich richtig fasziniert hat, war, dass er einen Mentor hatte, von dem er eigentlich so alles gelernt hat und den er über alles auch geliebt hat, also im Sinne eines Mentors geliebt hat. irgendwann rauskam, dass dieser für ihn so unglaublich, unglaublich wichtige Mensch im Rahmen, also seine Position ausgenutzt hat und andere Schülerinnen oder Schüler, ich weiß es nicht, sexuell missbraucht hat. Und in den meisten Fällen ist es ja bei uns Menschen so, wenn wir sowas erfahren, haben wir eigentlich so zwei Basisprogramme, die ablaufen könnten. Das eine wäre, ich leugne das oder rede das klein, das kann nicht sein und ne, also das kann ich mir so nicht vorstellen oder so schlimm war das nicht oder was auch immer. Oder das andere ist, komplett den Rücken zu kehren und zu sagen, also gerade bei ihm, weil er ja dieses, also seinen kompletten spirituellen Glauben und sein komplettes Leben quasi auf diesen einen Mann halt auch zurückführen kann, zu sagen, alles, was ich je von ihm gelernt habe, ist nichts mehr wert, ich drehe dem Ganzen jetzt hier den Rücken zu. Und er ist einen anderen Weg gegangen und ich glaube, er hat jetzt zu diesem Mann auch keinen Kontakt mehr und redet das halt in keinster Weise schön, aber er hat einen Weg für sich gefunden, dankbar für diese Zeit zu bleiben, die er mit ihm hatte und als Nicht-Betroffener und zu erkennen, dass das, was er von ihm gelernt hat, für ihn trotzdem eine Bedeutung hat. Und andererseits das auch offen anzusprechen und zu sagen, ja, das ist halt passiert und das ist schlimm und das ist nicht richtig und etc. Und in sich selber die Ambivalenz zuzulassen, dass er für diesen Menschen, der etwas ganz, ganz Schlimmes getan hat, immer noch Liebe empfindet und gleichzeitig wahnsinnig wütend auf ihn ist. Und das fand ich einfach so wahnsinnig, wahnsinnig spannend, dass er das geschafft hat, damit umzugehen. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass er ihm verzeiht oder dass er weiterhin mit ihm Kontakt hat. Ich glaube nicht, dass sie weiterhin zusammen abhängen und alles ist locker und cool, sondern halt einfach nur für diese Zeit und für diesen Menschen auch weiterhin dieses Gefühl zulässt und es nicht verdrängt einfach. Das fand ich also einfach faszinierend.
Ja. Ja, das klingt super spannend. Und das ist ja häufig auch, glaube ich, dann für viele Menschen schwierig, weil, wie du gerade sagtest, dieses Basisprogramm, es ist ja dann auch häufig in solchen, man muss ja auch gar nicht so eine drastische Situation sein, aber dass es häufig auch dazu führt, dass wenn etwas passiert, eine Aktion dann einfach so eine standardisierte Reaktion dann oftmals auch stattfindet und ne und dann läuft das halt ab, dann haben wir unser Programm, Automatismus, das findet ja häufig täglich statt, so wöchentlich, monatlich, wann auch immer oder halt auch eben in solchen besonderen Fällen und dann passiert irgendwas und dann greift ja ein Mechanismus, der ein Stück weit einfach vorhanden ist und das ist natürlich eine große Kunst, das dann erstmal vielleicht nochmal auf mehreren Ebenen, auf mehreren Schichten nochmal anders zu betrachten und das eine aber nicht zu schmälern und ne, so wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Finde ich auch.
Und genau, das würde ich dann vielleicht selber dann nochmal so meine Erkenntnis daraus nehmen und das halt eher also auf was anwenden, wo es halt auch nicht sowas Schlimmes halt passiert ist. Aber jeder von uns oder die meisten von uns kennen das ja halt auch, dass gewisse Leute irgendwann aus unserem Leben scheiden. Also nicht, weil sie sterben, sondern weil sie, also weil wir sie aktiv nicht mehr in unserem Leben haben wollen. So, ich musste jetzt, es klang so komisch, als ich selber gehört habe. Was mir manchmal aufgefallen ist, dass wenn ich Leute, mit denen ich mal befreundet oder meinetwegen auch nur bekumpelt oder keine Ahnung was war, und die sich dann halt irgendwie so entwickelt haben, dass ich keinen Bock mehr auf die hatte. Die haben irgendwie andere Weltanschauungen, andere moralischen Kompass, ohne dass das jetzt sowas richtig Schlimmes ist. Aber man entwickelt sich auseinander. Und die haben vielleicht auch was gemacht, was mich geärgert hat. Haben mich vielleicht angelogen oder keine Ahnung was. Dann endet diese Beziehung. Und noch Jahre später, wenn ich an diese Person denke, werde ich wütend. Dabei hatte ich, bevor das passiert ist, eigentlich 2-3 Jahre lang mit dieser Person eigentlich eine ganz gute Zeit. Warum kann ich mich nicht auch mal an diese Zeit erinnern und das einfach nur ruhen lassen? Und das ist auch was er in seinem Buch beschreibt, ist, dass solange du halt diese Wut explizit auf diese Leute hast, haben sie, ohne es zu wissen, eine gewisse Macht noch über dich.
Ja.
Weil allein, wenn ich an diese Person denke, das ja in mir etwas macht. Und ich habe so ein, zwei Kandidaten, da merke ich so richtig, also jetzt gerade auch, jetzt sind die vor meinem inneren Auge, ja, da fange ich an zu kochen. Aber warum denn? Die sind nicht mehr in meinem Leben. Ich hatte mal eine gute Zeit mit denen. Warum fällt mir die denn nie ein? Und damit meine ich nicht, ich muss sie jetzt mal anrufen und das wieder aufleben lassen, sondern einfach nur, ich meine damit wirklich einfach nur so, warum kann ich nicht zulassen, dass ich halt auch mal eine gute Zeit mit denen hatte?
Ja, das finde ich total, finde ich ein bisschen abgedreht, weil das ja wirklich so eine Beschränkung eigentlich nur auf eine Nuance ist, ne? Oder auf so einen Punkt oder auf so ein Detail der Erfahrung, die ihr miteinander teilt, ne? Und auch das, so die Zeit, die du hattest, die natürlich überhaupt nicht im Vergleich steht zu einer einzelnen Aktion. Es kann ja manchmal auch nur ein Satz sein oder keine Ahnung, was du ja gerade auch sagtest, ne? Oder so dieser eine Tag, der es dann quasi zum Kippen gebracht hat, im Vergleich zu 2, 3, 4, manchmal sogar ja auch noch mehr Jahre, die man miteinander verbracht hat. Ich glaube, da gehört aber auch total viel dazu. Also ich würde das jetzt auch gar nicht benennen wollen oder können, aber generell sich diese Frage überhaupt erstmal zu stellen, so, also warum, was macht es eigentlich noch mit mir an dieser Stelle?
Ja.
Ich glaube, also das lohnt sich natürlich immer dahin zu gucken, aber da gehört auch eben was dazu, dass das am Ende auch vielleicht anders betrachtet werden kann. So, das ist dann halt auch ein Prozess, aber ich kenne dieses Phänomen auch, ich kann das gut nachvollziehen, was du beschreibst. Und das war, glaube ich, auch als junger Erwachsener auch, glaube ich, sehr, sehr häufig Thema. So, dass eigentlich, dass mich dann echt so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen dann oder Situationen, die mich dann dazu gebracht haben, anders zu denken über die Person, dass dann pauschal alles schlecht war. Also zumindest im Gefühl erstmal so, ne?
Ja. Also da geht es jetzt ja, also jetzt bei ihm geht es wirklich darum, dass wir lernen, eine gewisse Ambivalenz zuzulassen und dass es möglich ist, zwei Gefühle für gleichzeitig zu haben. Also es geht auch nicht darum, dass wir diese Wut verdrängen, ganz im Gegenteil, sondern es hat beides einfach Raum. Und es geht so ein bisschen darum, dass man kennt das vielleicht auch so selber so von Freunden, die vielleicht irgendwas Problematisches an sich haben, was weiß ich was, vielleicht verändert sich ihr Charakter, wenn sie zu viel getrunken haben oder sonst irgendwas. Und man hat die, aber man mag die. Und dann redet man das klein, anstelle einfach beides für sich selber erstmal zu akzeptieren und mit der Ambivalenz klarzukommen, dass man jemanden lieb hat, der sich besoffen scheiße verhält.
Ja.
Ja, also das, also genau das. Also einfach so diese, das einfach bei sich selber zuzulassen. Anstelle zu sagen, entweder, nee, das stimmt gar nicht, so ist der gar nicht, oder zu sagen irgendwie, boah, der ist so scheiße, bei dem melde ich mich nie wieder. So.
Ich musste gerade, sorry, dass ich so schmunzel und im Stillen lache, aber ich musste gerade dran denken, das wäre mal ein spannendes Experiment, wie es denn dann wäre, wenn wir uns irgendwann mal angetrunken oder betrunken gegenüberstehen, ob wir dann immer noch so gut sind oder ob dann sowas kommt, was du gerade beschrieben hast, so ein Phänomen, so ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Der ist ja total, das ist ja total der Idiot, wenn der hier anderthalb Flaschen Bier getrunken hat. Mit dem
ich glaube, die meisten, also die meisten Leute haben auf jeden Fall die Tendenz Richtung Idiot werden. Die Frage ist, wird man problematisch?
Ja, das ist eine spannende Frage. Nee, ich werde eigentlich immer nur kuschelig und müde.
Ja.
Ja, dann haben wir das ja geklärt.
Dann haben wir das jetzt auch geklärt.
Brauchen wir das Experiment nicht wagen. Das ist super. Das ist super.
Ja, ich würde die Phase auf jeden Fall gerne überspringen und lieber dann direkt Richtung Ultramarathon starten.
Ja, aber ich glaube, da bin ich raus, ey. Da müsste ich mich erstmal nochmal mit dem Thema Laufschuh beschäftigen, weil ich habe, ja, da glaube ich nicht das passende Schuhwerk für auch. Ich würde dann wahrscheinlich.
Gut, dann scheitert es natürlich.
Ja, das ist der Schuh. Sonst würde ich es natürlich mal probieren, ne? Aber so natürlich nicht. Ich habe aber noch mal eine letzte Frage. Also auch ohne jetzt vielleicht gar nicht so noch mal ins Detail auf so ein Buch einzugehen. Aber mich würde interessieren, gab es so für dich in den letzten Wochen Ja, also du hast ja gerade schon eins benannt, aber gab es so noch ein Buch, was auch vielleicht in Bezug auf deine Coaching-Arbeit und deine Coaching-Praxis so hängen geblieben ist oder wo du sagst, so boah, also das war ein totaler Mehrwert für meine Coaching-Arbeit?
Ja,
als Coach?
Ja, das Buch habe ich zwar, also ich würde da ein Buch nennen, auch wenn ich das jetzt nicht in den letzten Wochen erst gelesen habe, sondern ich weiß nicht mehr, aber von Jay Early. Jetzt muss ich einmal nachschauen, aber jetzt hast du mich hier erwischt, wie es heißt. Ich mach das mal eben. So viel Zeit muss sein. So, wo ist denn? Meine innere Welt verstehen, heißt das Buch. Selbsttherapie mit Persönlichkeitsanteilen, mein Lieblingsthema. Und Jay Early ist ein Coach und Therapeut, ursprünglich, glaube ich, ITler. Kommt ganz
spannend.
Ganz auch hier ganz spannendes Lebensstory. Und er, wenn ich mich recht entsinne, hat quasi das Internal Family System, was ja diese Arbeit mit Persönlichkeitsteilen ist, direkt von dem Creator davon, also dem Erfinder Richard Swartz gelernt. Und ich glaube, Richard Swartz hat auch ein Vorwort in diesem Buch geschrieben. Und Jay Early gibt eigentlich eine 1:1 Anleitung, mit unterschiedlichen Persönlichkeitsteilen bei sich selber in Kontakt zu treten. Mit der Idee halt auch dahinter und vielleicht kurzer Disclaimer, jetzt wenn man wirklich psychische Probleme hat, immer versuchen, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden, aber er sagt halt selber, das ist gar nicht so leicht, vor allen Dingen in den USA natürlich mit einem viel beschisseneren Healthcare-Paket als bei uns, dass die meisten Menschen schlichtweg sich eine Therapie überhaupt nicht leisten können. Und er hat dieses Buch wirklich so geschrieben, dass man sich damit hinsetzen kann und, ja, wie es halt heißt, Selbsttherapie mit Persönlichkeitsteilen machen kann. Und das ist so eine krasse Anleitung und funktioniert so wahnsinnig gut, dass mich das wirklich absolut überwältigt hat im positiven Sinne. Auch wenn, da sind ein paar Kapitel bei mir auch aufgemacht worden. Und das würde ich an der Stelle sagen, wir hatten vorhin mal so, vieles ist ja doch irgendwie austauschbar oder sowas. Und da, also ich meine, er hat dieses System der inneren Familie nicht erfunden, aber das viel besser für die Selbstanwendung und auch natürlich als Anwendung, als Coach mit Klienten auf den Punkt gebracht, als der Erfinder Richard Swartz es hingekriegt hat.
Ja.
Der dann doch immer sehr, sehr sachlich darüber geschrieben hat, was so die Theorie dahinter ist. Und er hat halt wirklich so, also wenn man einen Zugang zur Innenwelt sucht, und ich muss wirklich vielleicht auch da, weil, also im Vergleich dazu und wie gesagt, ich habe ja vorhin eine Lobeshymne auf das Buch gehalten, aber im Vergleich zu diesem Buch von Jay Early kratzt Curse maximal an der Oberfläche rum. Ja, nee, Thema Bücher.
Ja. Jetzt haben wir gar nicht über Harry Potter und über die Bücher gesprochen. Die
kennt ihr Herr der Ringe?
Herr der was?
Es ist auch so ein
Die Filme.
So, jetzt quatsche ich wieder. Ich glaube, damit können wir es belassen, aber jetzt diese Folge.
Ja, können wir. Sind auch schon echt.
Ja, wir sind wieder lang. Ja.
Ja, ja. Alrighty, dann wünschen wir dir, euch noch einen schönen Tag, egal zu welcher Uhrzeit ihr reingehört habt. Folgt uns gerne, abonniert uns, gebt einen Stern ab. 5.
Ich wollte gerade sagen, bitte nicht ein.
5.
Dann lieber gar nicht.
5 Sterne. Und teilt fleißig und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Monkey Expedition Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App freuen. Außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Sascha findet ihr außerdem auf Instagram unter Monkey Mind Coaching und Felix ebenfalls auf Instagram unter Eternal Expedition. Bis zum nächsten Mal.